Hallo zu einer weiteren Ausgabe meines Videopodcasts Darf's ein bisschen Wein sein? Mein heutiger Gast ist neben den drei Weinen der Franz Breudel, Vater von Patrick Breudel, mit dem ich schon eine Ausgabe gemacht habe. Und die drei Weine heute sind drei Rieslinge. Warum das so ist, erkläre ich dann noch später. Der eine ist vom Grabenkritsch, ein halbtrockener, der eigentlich in der Smaragd-Qualität wäre, nur eben halbtrocken, deswegen darf er diese Bezeichnung nicht führen, ist so für das Weingut ein Ausnahmeriesling, der nur alle 2, 3, 4 Jahre gekeltert wird, wenn alles zusammenpasst. Der zweite ist Ried Preußen. Die zwei sind beides 19er Jahrgänge, 2019. Und der Ried Preußen hat das Spezielle, das ist vom Furgastl Huber aus Wien. Und hat vom Wine Advocate, vom Robert Barker, von einem Verkoster von ihm, der hat zu dem Wein gesagt, wenn wer Riesling mag, dann muss er diesen Wein getrunken haben. An diesem Riesling kommt kein Mensch vorbei und hat den irgendwie mit 94 Punkten oder so bewertet. Und ist das finde ich einfach spannend. Und da der Franz so ein Riesling-Guru ist, finde ich, haben wir gedacht, muss er den Namen trinken. Und das dritte ist vom Gebetsberger Riesling Smaragd 1000 Eimerberg aus Spitz. Rauchwerkau ist einfach, das ist ein Weingut, das ich eigentlich wegen einem Veltliner im Programm habe. Und mir persönlich gefällt der Riesling immer wahnsinnig gut von denen. Das ist für mich ein Preis-Leistungs-Hammer und ist jedes Jahr sehr gut. Den heurigen kenne ich noch gar nicht. Das ist ganz aktuell ein 2022er. Ja, 22er. Und ich habe ihn noch nicht gekostet, aber normalerweise ist er eben sehr gut und das wollte ich ihm auch jetzt gleich im Vergleich dann sehen, wie er heuer ist. Diese drei Sachen werden wir jetzt dann zu unserem Gespräch genießen und ich schalte den Timer ein, wie üblich, und ab jetzt beginnen wir mit allem.
Das heißt, ja. Du hast ein geübtes Prozedere.
Das war es jetzt. Das okay. Ist schon fertig, das Prozedere. Hallo Franz.
Hallo.
Normalerweise, ich habe das eh schon gesagt, normalerweise sind die Weine, richten sich nach dem Bild, das ich von meinem Interviewpartner habe. In deinem Fall sind es einfach nur Rieslinge, weil du für mich da die große Ausnahme bist. Ich kenne keinen anderen Betrieb, der Riesling ausbaut und jedes Jahr aus ist mit dem Riesling und immer noch viel mehr haben könnte. Und außerdem gibt es diese, ich fange jetzt einfach einmal an, außerdem gibt es diese Mehr, dass es noch keiner außer dir geschafft hat, bei einer deutschen Riesling-Verkostung ganz weit oben zu sein. Und du hast das vor ein paar Jahren, hast du glaube ich eine dritte Platzierung gehabt oder irgend sowas. Und das ist auch was, was einfach ziemlich einzigartig ist beim Thema Riesling. Mhm. Weil gerade die Deutschen natürlich sehr, sehr stolz sind auf einen Riesling. Und ja, das ist sehr verhalten. Aber
wir haben Zeit.
Ja, genau. Genau. Ja, genau, nur vielleicht noch schnell die Hard Facts. Das bewegt sich bei 1950 ab Hof, was ich für die Wachau sehr gut, christlich finde.
Sehr gut, ne?
Das ist 26 ab Hof und das ist 25 ab Hof.
Okay, zum Wohl.
Ja, das war das Wichtigste. Das haben wir, glaube ich, noch nie gemacht.
Nein, das gehört schon. Ja. Ja, das geht schon. Gut. Frisch, lebendig, aber noch sehr jung.
Ja.
Und recht viel kann man dort noch nicht, aber weil es noch so jung ist.
Aber gefällt mir auch wieder.
Was passiert, genau.
Das ist, und ich finde das wirklich...
Nein, es ist ja so, wie man auch sein soll, einfach
gut, ja, fein, genau, angenehm. Genau. Genau, und es ist nicht genau. Überkantitelt, es ist genau. Nicht irgendwie, ich genau. Muss irgendwas machen, was ich...
Genau.
Ja, zur Erläuterung, der Franz hat mir vorgewarnt, dass er nicht viel trinken wird, aber...
Das hat bei mir gesundheitliche Gründe, hat aber nichts mit der Leber zu tun, sondern mit Rheuma. Das heißt, ich halte mich ein bisschen zurück, aber trotzdem will man was trinken.
Ja. Na, ich gehe dabei schon zum Nächsten. Mhm. Und... Weil, ja, das habe ich dir eh gesagt, nichts spucken, nichts schütten. Deswegen eher immer kleinere.
Nein, ich trinke mir jetzt ein bisschen ein, weil ich es heute schon Staubig gehabt.
Ah, okay.
Darum ist der gerade richtig, nehme ich an, der 19er wird da nicht so ideal sein.
Oh,
Sechs, die erste Lage ist da schon drauf, sehr gut. Mhm.
Ja, und was war das jetzt mit dem Riesling? Was hast du da gemacht bei dieser Verkostung? Da warst du Dritter, oder was?
Ja, das war insgesamt, ich glaube, das hat so typisch deutsch geheißen, bester Riesling außerhalb deutscher Landen. Und das war dann bei der Gesamtnote der dritte Platz. Mhm. Das ist, glaube ich, Rheinland-Pfalz, das Ministerium veranstaltet einen großen Riesling-Wettbewerb. Ja, es ist eine Ehre, wenn man dort überhaupt auffällt, sagen wir mal so. Mhm. Wenn man natürlich so wie in Österreich bei Veltliner in Deutschland sehr bei Riesling stolz ist, aus guten Gründen, das ist in Ordnung so. Ja. Und insofern ist das recht nett und recht schön, wenn man dort auffällt, ist gut. Mhm. Und bei uns gibt es einen Weinbetrieb, der heißt Brödel spricht Deutsch.
Über den habe ich mit Patrick schon geredet. Ja.
Das hat eben den Grund, weil einige Journalisten, das war Italiener, das war Deutscher, das war von Parker her, da haben wir gesagt, ich bin der deutscheste Winzer in Österreich. Das war halt so. Ja. Das mag ein Vorteil und ein Nachteil sein, das ist wie immer im Leben. Weiß man nicht.
Inwiefern? Was ist der Vorteil?
Der Vorteil ist, dass er natürlich schon über eine gewisse Qualität spricht und ein Qualitätsmerkmal ist. Der Nachteil ist, dass wir mit den deutschen Nachbarn nicht immer das beste Verhältnis haben. beim Anken kommt es nicht wirklich so gut, wenn es heißt, du bist wie ein Deutscher.
Ach so, bei Österreichern.
Genau, bei Österreichern. Was am Heimmarkt muss man eher vorsichtig sein.
Ja, okay, verstehe. Ja.
International ist kein Nachteil, aber der Österreicher mit dem großen Nachbarn, das ist ja da
manchmal
nicht ganz unlustig, das Verhältnis. Ich sehe es entspannt, ich habe kein Problem damit, aber ja. Guter Anfang.
Bin ich gespannt. Also der Wein, zu dem hat ihm, wer gesagt, Stephen Reinhardt heißt der.
Ja, der Reinhardt. Ja. Stefan heißt, eigentlich ist er Hamburger. Stefan.
Achso, das ist echt der, okay.
Das ist einer von denen, die gesagt haben, dass ich der deutscheste Winzer bin. Ich war 2005 kennengelernt, da hat er mit Stuart Bigot ein Riesling-Buch geschrieben.
So. Okay. Na, und der hat ihm gesagt, also wenn man Riesling-Freund ist, dann muss man den trinken.
Nein, Stefan Reinhardt ist sowas wie ein alter Freund eigentlich.
Okay. Den
ich schon sehr lang.
Okay, na, das trifft sich ja nicht.
Genau.
Das heißt, du das da sagen, dass man den trinken haben muss?
Es schmeckt mir jetzt schon sehr gut. Jetzt muss ich mich konzentrieren, eins noch anders.
Ja, kein Stress.
Und natürlich braucht man es jetzt nicht vergleichen. Das
halt ja, klar, ist eine ganz andere Welt.
Genau.
Ja.
Und bei mir kann es halt gleich
passieren. Aber trotzdem auch elegant, finde ich.
Dann, genau, auf das kommt es ja an. Wenn man jetzt so hernimmt, die letzten, wie lange mache ich jetzt Wein? 40, 43, 44 Jahre so. Das ist für dich erschreckend, ich weiß nicht. Man kann wirklich so alt werden.
Nein, das war es von dem Foto schon.
Genau. Das heißt, in meiner Anfangszeit waren solche Weine das Oberste, was man irgendwo zusammenbringen kann in den besten Jahren. Und dann ist es halt immer besser geworden, immer üppiger. Das hat so Mitte der 90er, oder ich sage Anfang der 90er, war die Veränderung. Mitte der 90er ist dann losgegangen. Mit Porträtes haben wir natürlich mehr gearbeitet. Und dann sind die Weine immer üppiger geworden. Das heißt, der beste und der schönste Winzer war immer der am spätesten mit dem meisten Alkohol geerntet hat. Und das war der große Star. Bis wir irgendwo bei 15 angestanden sind und gemerkt haben, ja, jetzt ist es was mit der Fahnenstange, jetzt brauchen wir ein neues Ziel. Und eigentlich ist es mittlerweile bei den Klima, das wir jetzt haben, viel schwieriger, so einen Wein mit Eleganz, mit Feinheit zu machen. Und darum sind das mittlerweile aus gutem Grund die hochbewerteten Weine. Das, was wir da vor 30 Jahren gemacht haben, vor 20 Jahren, das war in seiner Zeit auch richtig und in Ordnung. Aber jetzt könnte das so nicht mehr machen, weil wenn ich heute einen Riesling in einem guten Jahr, so wie 19, wirklich bis zum letzten ausratzt, dann habe ich 15 Alkohol und 25 Gramm Restzucker und das wollen vielleicht, ich weiß nicht, in irgendeiner chinesischen Provinz ein paar ortsansässige kommunistische Funktionäre, aber sonst glaube ich nicht.
Und die kommst du da nicht so leicht
an. Ja, vorher werden sie meinen Preis nicht zahlen wollen. Insofern ist das, man es entwickelt sich schon sehr gut in Glasl, das ist einfach, ich verstehe, wieso der Stefan das mag. Ich mit Stefan Reinhardt nämlich einmal das Erlebnis gehabt, wenn wir uns mit dem Jahrgang 2005 kennengelernt, das war ja ein sehr übereleganter Jahrgang, so in die Richtung. Mhm. Es gehört ja 19, 2005, 2021, das sind so meine 99, das sind so meine Lieblingsjahrgänge. Mhm. Und Stefan Reinhardt ist dahergekommen, eben Recherche des Buch, wir haben uns sofort gut verstanden, ihm hat es da gefallen und es war alles in bester Ordnung und er hat das sehr, sehr gut beschrieben, sehr hoch bewertet und es war alles in bester Ordnung. Dann ist der 2006er gekommen, der in der Jugend viel beeindruckender war. Und ich habe voller Stolz in Stefan Reinhardt den 2006er geschickt und der war eigentlich enttäuscht. Und so haben wir uns erst richtig kennengelernt, weil ich gemerkt habe, der Typ sucht eben nicht 14, 5 Alkohol, sondern er sucht eben Feinheit.
Ja. Klasse, ja.
Genau. Und das ist auch das, was manchmal vielleicht in seiner Anfangszeit in Österreich manchmal missverstanden worden ist. Er ist manchmal schon so zwischen den Zeilen kritisiert worden, weil eben diese Überüppigen, die da gerade ausgrenzt sind, nicht bewährt hat einfach hoch. Also das heißt, der Stefan Reinhardt bewährt schon seit längerer Zeit das, was heute modern ist, könnte man sagen.
Ja. Wobei es ja lustig ist, weil das erlebe ich so ein bisschen zwiespältig im Moment. Weil auf der einen Seite sind diese Granaten noch immer, also gerade bei den Verkostungsgeschichten, sind sie noch immer groß angeschrieben. Also du kannst ja noch immer mit einem, das finde ich ja so schlimm. Ich verstehe es nicht, warum nicht ein klassischer grüner Veltliner einfach 99 Punkte machen kann, wenn er einfach extrem gut ist. Aber da hast du ja keine Chance.
Nein.
Du kannst nur viele Punkte machen, wenn es im Fassl gegen ist oder sonst irgendwas. Besonders komisch finde ich es ja mit den Sauvignon Blancs in der Steiermark. Die hauen es alle ins Holz und ich finde, das tut den wenigsten eigentlich richtig gut.
Wobei die Granaten trotzdem mittlerweile eine Feinheit haben müssen. Das hat es vor 20 Jahren nicht haben müssen. Das heißt, du musst das heute auch bei Mitlina mit 14,5 schaffen, dass hinten drin ein Rückgrat ist, Struktur. Und das ist der Unterschied zu ganz früher. Vor 30 Jahren, da war es einmal wichtig, dass das er üppig ist, hat, ja. Fertig. Und Alkohol einmal so richtig drüber brennt über den Gaumen, dann war das sehr hochgeschätzt. Das ist so der Unterschied. Die Entwicklungen, wie es heute in der Steiermark ist, ja, das steht mir nicht zu. Ich persönlich jetzt auch lieber ein bisschen klassischer, wenn ich ehrlich bin.
Nein, aber
weil durch das Holz manches halt verschwindet von, ja man sagt jetzt zwar erste Lagen, das geht am Lager, es geht nicht um Sorte, das ist zwar nett, aber der Umstieg wäre mir vielleicht jetzt ein bisschen zu schnell und zu scharf. Ich möchte schon ein bisschen wissen, welche Sorten ich da drin habe eigentlich. Also so, außer es ist eh gleich gemischt, der Satz in Wind, dann okay.
Ja.
Ist auch was Klassisches, passt.
Ja.
Aber ansonsten habe ich auch manchmal so ein bisschen mit diesen sehr reduktiven Feuerstein-Typen da mein Problem, wo ich eigentlich nicht recht weiß, wohin. Das Gleiche ist aber eh beim Riesling zum Teil ja genauso. Es ist ja oft eine Gegenbewegung gegen einen Klimawandel in Wald, was da so bei uns in den Kellern passiert. Das heißt, man überlegt sich dann, gut, jetzt stehe ich bei 14, 5, 15 Alkohol an und, was mache ich jetzt? So, jetzt tue ich früher ernten, weil ich früher ernte, habe ich die Gefahr, dass die physiologische Reife noch nicht ganz da ist. So, was mache ich jetzt in den Keller? Dann tue ich in den Keller irgendwelche Geschichten vom Ausbau her verändern und das Ganze ist momentan ja sowieso in Bewegung, logischerweise. Weil das, was wir früher gemacht haben, indem du gewusst hast, okay, wenn ich vollreife Rieslingtrauben Mitte November ernte, dann wird es sowieso gut. Und ich brauche nicht diskutieren, ist ein Holzfassel, eine Tonamphore, wurscht, was das ist. Die Trauben war von sich aus eigenständig gut, von Natur aus. Und die Sachen haben halt mittlerweile oft nicht so ganz fix und darum kommen in meinen Augen diese sehr auseinanderstrebenden Ausbaustile alle her und darum vervielfältigt sich das so, weil einfach sehr viel gesucht wird. Weil wenn du heute eine perfekte Rieslingtraum hast, oder bei Mitlina ist es genauso, wobei bei Mitlina muss halt in Dusche nochmal gerade kühler sein, über den ganzen Sommer und Herbst, damit das funktioniert. Wenn du die perfekt hast, du hast ehrlich gesagt in der Regentonnen, das wird gut werden. Und alles, was mit zu tun, ist halt natürlich auch versucht, dass man neue Stile kreiert, dass man unter 13 Alkohol bleibt. Wenn ich unter 13 bleibe, habe ich dann oft also eine unreife Bitternis noch dabei, die nicht ganz. Natürlich kann ich dann über einen Ausbaustil das alles wieder kaschieren. So empfinde ich es halt.
Ja.
Und das ist halt dann die Frage, ob das wirklich eine Zukunftsmusik ist für die nächsten 30 Jahre. Das glaube ich nämlich nicht. Das heißt, wird es jetzt noch mehr, 2 Grad wärmer, dann wird das auch wieder überholt sein. Machen wir dann nur mehr lauter Tonamphoren und graben alles noch in die Erde, damit wir nur mehr Orangewein machen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, weil mit Orange kannst du sehr vieles Weckertouren vom Klima her. Du kannst früher ernten, du hast sowieso mehr einen Ausbaustil und weniger an Sorten und weniger an Gebiets und weniger an Jahrgangsstil.
Ja.
Das heißt, du lebst ja nicht von dem, was ich eigentlich gelernt habe und was mich so geschätzt habe, sondern du lebst ja von einem Ausbaustil, der sowieso in einer gewissen Art nivelliert. Das heißt, ob das die Zukunft ist, weiß ich nicht, das ist auch nicht mein Problem.
Ja.
Solange es bei uns geht, werden wir weiter Riesling und Veltliner machen. Mit blauen Augen, manche hasse Jahr, da wäre heuer mal wieder mal super Jahr, das sehr spät anfängt. Das wird eigentlich, wenn nicht viel passiert, super werden für uns, für unseren Stil. Es war schon 21 sehr gut, es war 22 sehr gut. Also wir haben jetzt ein paar Jahre hintereinander, 18 war Katastrophen, das kann man gleich mal zugeben. Da war es einfach zu heiß. Und dann gibt es die Jahre, das ist wie 17 und 15, die sind ganz spannend, das habe ich früher nicht gecheckt, wie sowas funktioniert. Und zwar, wenn man vielleicht vor 15 Jahren auf Rotos sind, so wie ich Blanc gekriegt. Mhm. Und der war so derartig frisch und
auf
lebendig.
Kautos.
Ja, ja, genau. Okay. Dann haben wir gedacht, fix, wir können von dort. Also nicht von irgendwo her, sondern gut. Und dann haben wir gedacht, wie kann das funktionieren? Dann haben wir das dort da geschaut, das ist ein Embonas, glaube ich, heißt das Nestut, da gibt es für Weinbauern. Da bin ich hingefahren, das war Ende August, und dann habe ich irgendwo kapiert, wie das funktioniert. Die Reben waren komplett in sich schlaff und erhitzt. Das heißt, die haben jede Aktivität eingestellt gehabt.
Okay.
Und die haben eigentlich eine Reifeverzögerung durch Hitze gehabt, durch Sommerhitze.
Okay.
Und genau das Gleiche ist uns bei uns 15 und 17 passiert. Das waren zwei Jahre, wo wir in Senftenberg 40 Grad in Schaden gehabt haben. Okay. Wir waren, ich glaube, 17 waren wir auch wieder in Griechenland. Wenn wir heimgekommen sind, hat es in Senftenberg ausgeschaut wie in Griechenland. Es war einfach alles verbrennt, da ist nichts mehr im Text gestanden. Unsere Weingärten waren grün, aber die blauen, nach unten trat, dicht, und eigentlich ist da vom Wachstum her nichts mehr weitergegangen. Das heißt, Reifeverzögerung eigentlich durch zu große Hitze. Mhm. Wenn es dann das Glück hast, wie 15, gibt es jetzt eine, die haben direkt fast eine unreife Säure. Mhm. Weil im Herbst dann ist dann schnell kalt worden. Ja. Das heißt, das war ganz ein komischer Jahrgang. Da gibt es jetzt Weine, die schmecken direkt hart, obwohl es ein Hitzejahr war. 17 war es noch spannender. 17 ist ab Anfang September kühl geworden. Mhm. Das heißt, du hast das Glück gehabt beim Riesling. Das ist oft der Vorteil vom Riesling, der ist um die 10 Tage später mit Reife beginnt. Da war eine Apfelsäure drin und da war eine Unreife drin. Und dann ist schon kalt geworden. Mhm. Das heißt, dann hast du eine ganz normale, gemütliche Ausreifung gehabt und ganz normale, schöne, super Rieslinge. Bei Veltliner war es leider ein bisschen anders. Der hat schon im August in Zeriobahn angefangen, weil er eben schon reifer war. Die 17er Veltliner sind aus dem Grund für mich auf alle Fälle eine Stufe unter den Riesling, weil es halt einfach schon in der Reife war, wenn es noch heiß war. Mhm. Das heißt, mit diesen Geschichten kann man sich mittlerweile spülen. Also es geht nicht nur darum, es ist warm, es ist kalt. Wann ist es warm, wann ist es kalt. Das ist wichtig.
Ja.
Aber 15 ist oft ganz überraschend. Wenn man mit in einer Kost hast du wieder einen 15er drin gehabt, wo du denkst, was ist das, ein 13er, weil das war so ein säurebetonter, harter Jahrgang. Mhm. Also es gibt viel 15er, wo du sagst, du gut, wenn man so 10 Jahre wartet, ist auch kein Nachteil.
Okay. Mir fällt noch die ganze Zeit was ein, der Wieninger Fritz hat was Witziges gesagt, also vielleicht eh ganz normal, für mich war es witzig, weil ich das nicht gewusst habe. Der hat gesagt, dass das genau das Problem mit der physiologischen Reife, das fängt eher ab durch das Biodynamische. Bevor er, also solange er konventionell gemacht hat, sind die Trauben viel reifer gewesen, wenn sie physiologisch reif waren. Da hat er viel mehr Zucker gehabt. Und das kann er jetzt mit dem, seit er biologisch macht, sind die schneller physiologisch reif. Und dadurch kann er eigentlich jetzt leichtere Weine machen, als das Wetter überhaupt zulassen tät.
Naja, das Ganze funktioniert, indem du die Pflanze im Wachstum zurückfährst. Das ist, ich war mal aus der Toskana im Winzer getroffen, das ist sicher 15 Jahre her. Und hat mir dort erzählt, sie experimentieren mit niedrigeren Laubwein, damit sie weniger Zucker bei mehr physiologischer Reife haben. Mhm. Bei Rotwein geht das gut, bei Weißwein war ich sehr vorsichtig. Das, was wir jetzt da gerade beschreiben, den Preußen, der funktioniert so zum Beispiel sicher nicht. Das heißt, du brauchst, um einen Pep und eine Frische reinzukriegen, dann weiß man auch gewisse Wüchsigkeit im Weingarten, sonst funktioniert das nicht. Sonst
eine Wüchsigkeit.
Du brauchst eine gewisse Wüchsigkeit. Wir sind ja auch mittlerweile biologisch, ich glaube, nächstes Jahr ist das umgestellt. Ich meine, wir sind im dritten Jahr, wenn das recht ist, aber das muss der Patrick wissen. Wir dann trotzdem, wie die ihren Kompost und Stallmist, die PTE-Stallmist wieder gestrahlt, strahlen, damit das Wachstum darf bei uns nicht anders werden, bei uns ein Stil von Wein. Das heißt, wir brauchen am Riesling mit Säure herzubringen, brauche ein gewisses Wachstum. Wenn das nicht da ist, werden die Trauben kleiner werden, es werden die Schalen dicker werden. Du hast weniger Laub, du hast die Trauben mehr in der Sonne, das heißt, die Schalen werden dicker, du kriegst mehr Gerbstoff, weniger Säure, so ist es vereinfacht erklärt. Und das mag bei einem Rotwein ein Vorteil sein, überhaupt kein Rät. Also für einen Cabernet Sauvignon optimal, los, einen Cabernet Sauvignon verhungern, Merlot super, zweigelt weniger, aber auch, geht auch noch. Das kannst du alles tun, aber wenn du das bei einem Riesling tust, dann wirst du einen Wein haben, der höher in der Farbe ist, der mehr Gerbstoff hat, wo du den Keller schon wieder nachdenken musst, was mache ich. Fangst wieder an, den kannst du nicht in den Trinkton reinschmeißen. Da musst du den Keller schon wieder schlossen, damit du das in den Griff kriegst. Und du wirst trotzdem einen höheren pH haben. Wir schauen halt immer, dass wir den pH so tief wie möglich halten. Und das hat halt mit Wachstum zu tun. Natürlich ist die Gefahr sehr groß, dass es zu viel ist. Und wenn du zu viel Wachstum hast und zu viel Laubflächen, dann kriegst du einfach zu schnell Zucker. Da hat er genau recht. Logischerweise, umso mehr Blätter pro Traube, umso schneller, wenn es jetzt den September mutzheiß ist, dann geht es zack, bumm, und da hast du schon 14 Alkohol, so schnell kannst du gar nicht schauen. Ja. Also das hinzukriegen, das ist eine sehr schwierige Geschichte. Ja. Das, wie ich angefangen habe, Wein machen, habe ich mir solche Gedanken überhaupt nicht machen brauchen, weil das war automatisch richtig. Ja. Das ist der Unterschied einfach. Ja. Das heißt, man muss jetzt, wir tun jetzt den Blättern beim Riesling nur Schaden, nicht Sonne. Es gibt ja Maschinen mittlerweile, wir fahren mit der Maschine immer nur am Schaden. Und wenn es im September reingeht, dann nehmen wir erst die Blätter in der Sonne weg, damit die, ja, wenn es heiß ist, erst wenn die Hitze vorbei ist, dann darfst du in der Sonne die Blätter weg. Dann wir hätten es zwar gern lieber vorher weg, weil wenn du Bio spritzt, war es natürlich gescheiter, da ist weniger Laub in die Trauben, weil es halt gesünder war oder sicherer. Ja. Das heißt aber, da hast du halt einfach Kompromisse laufen zu machen. Das geht gar nicht anders. Ja. Das ist eine Nachdenkerei jetzt. Und in Wahrheit kannst du, wenn du, ich weiß nicht, wie viel man jetzt Rieslinger macht, oder einen Hektar, schätze mal grob, du machst da nie alles gleich, weil das ist sicher irgendwo falsch und irgendwo ist richtig. Also ist im Idealfall tust du nicht jetzt irgendeinen aufsetzen am Traktor und sagen, fährst du halt bis vierte bist, sondern fährst du eventuell selber und überlegst dir, dass du das ein bisschen variierst. Ja. Was natürlich lästig ist. Wir haben sehr viele Weingärten, ich glaube, wir haben ein paar 80, 90 Feldstickel, also verrückt viel. Du musst den Überblick haben. Wir haben jetzt den jungen Paul im Betrieb, der uns Traktor fahren hilft und auch sonst alles Mögliche. Aber das allein mal zu checken, du kommst dann nachher immer wieder drauf, okay, dort habe ich schnell mal ein halbes Hektar vergessen. Also leichter war es, du fängst auf eine an, das kann dann ein Herr sein, der des Deutschen weniger mächtig ist. Dann sitzt du am Traktor auf, sagst, ich tue jeden Endbackstein blau markieren und wo du einen blauen Backstein findest, packst du aus. Fertig. Ja, ja. Das war das Einfachste. Ja. Aber leider wird das meist dann halt sehr einfach enden.
Ja, aber 80, 90 Felder habt ihr?
Ich schätze mal so, ja. Wir haben mittlerweile 120 Feldstücke laut Eimer, da sind manche nicht bewirtschaftet.
Aber die hängen schon zusammen auch.
Die hängen sehr oft auch zusammen, aber es sind verschiedene Sorten mit verschiedenen Böschungen dazwischen. Ja. Wieder. Es ist jetzt sehr verschieden. Das ist extrem unterschiedlich bei uns. Eigentlich ist vom Wirtschaftlichen her Blödsinn, was man dann.
Naja, aber es geht sich trotzdem aus, oder? Ja, aber es geht sich trotzdem aus. Also,
schau, ausgeht tut es immer dann, wenn du Freude hast bei das.
Ja.
Das ist ganz einfach. Also, ich habe einmal einen burgenländischen Kollegen da gehabt, du warst heute selber am Erbenfest dabei mit Suzuki, mit dem bin ich genau, wo wir gestanden sind, bin ich ums Eck umgefahren, der hat einen panischen Haufen gekriegt, ist ausgekupft, hat gesagt, da geht es Fuß heim, ich will nicht sterben. ob wir verrückt sind, was wir da überhaupt tun. Ja. Also er kann das gar nicht verstehen, der war so ein Seewegel unten, der klar war für ihn, das ist sehr erschreckend. Für mich ist halt sehr, ich war vorigen April in Seewinkel, der Wind hat pfiffen, die Staubwolken sind gezogen, das war für mich erschreckend. Also so wie man das halt aufwächst und wie man lernt. Ja. Und für uns ist halt eine gewisse Herausforderung, was können wir überhaupt machen, wir wollen manchmal auch beweisen, das hat nichts mit Geld zu tun. Weil wenn du bei uns einen Steuerberater fragst, der sagt bei jedem zweiten, reden sie nicht, machen wir nicht. Ja. Das merke ich auch in der Gastronomie. Immer wenn dann die großen Fachleute kommen, die Betriebsberater und sagen, da sperren wir zu und das machen wir und das, dann ist meist ganz zugespielt. Das ist immer so der Endeffekt.
Stimmt, ja.
Das ist bei uns genau das Gleiche. Das heißt, wir haben eine sehr komplizierte Gegend, die aber sehr vielschichtige, komplizierte Weine dann gibt. Und dann findest du ein Publikum, der das mag und der das auch zahlt. Und dann sind eigentlich alle zufrieden und wir leben nicht schlecht damit. Also man kommt halt wahrscheinlich reicher selber. Für was.
Also nur zur Erklärung, der Ehrenfels ist für alle Leute, die Senftenberg kennen, der Ehrenfels ist der Hang zur Ruine rauf. Und das hat der Franz, wir haben es gerade vorhin eher geredet, das war aber jetzt auch nochmal ein Thema, das hast du komplett erschlossen. Du hast das irgendwann auf alten Fotos gesehen, dass da vor hunderten Jahren Weinbau war oder was?
Ja, im Endeffekt ist die Geschichte so gegangen, ich 1984 meinen ersten Weingarten umbaggert, also rekultiviert, nennt man das bei uns. Bei uns war ja Man muss geschichtlich kurz ein bisschen erklären. Es war bis zum Ersten Weltkrieg, haben sie in Heftenberg 100 Familien vom Weinbau gelebt. Das heißt, die haben sich mit jedem kleinen Feldrang gestritten als Hosenfutter, weil halt sehr viel Leute waren. Dann ist der Erste Weltkrieg gekommen, dann haben die Mauern natürlich gefüllt, weil die sind in Krieg geblieben. Und dann sind die ganz komplizierten, steilen Lagen einmal extensiviert worden. Extensivieren war meistens mal Rübenbaum setzen oder Pfirsichbaum setzen, solche Dinge haben sie dann gemacht. Dann haben sie es noch ein bisschen angemalt als Futter. Das ist weitergegangen bis zum Zweiten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg ist dann natürlich der ganz große Einschnitt gekommen. Da sind die ganzen steilen Lagen eigentlich aus dem Verkehr gezogen worden, weil was war nach dem Zweiten Weltkrieg? Es ist darum gegangen, dass die Leute schnell, viel und billig essen und trinken können. Mhm. Das heißt, ein Ehrenfelsfest hat nicht um 50 Euro verkaufen brauchen, das wäre natürlich unmoralisch gewesen zu der Zeit. Da muss man genauso sehen. Wir sind jetzt einfach eine reiche Gesellschaft und wir lassen uns das. Das ist ja nett und passt. Ja. Das heißt, nach dem Zweiten Weltkrieg hat mein Vater als typischer gemischter Betrieb mit Weingärten angefangen. Der hat zwei Viertel, also 3000 Quadratmeter oder Terrassen gehabt. Mit mittlerweile, ich glaube, 120.000 Terrassen. Ich weiß es nicht, müssen wir jetzt einmal zusammenrechnen. Die hat das als Hobby geleistet. Das habe ich als junger Weinbauschüler habe ich das lernen dürfen, mit der längsten Hände Showmann und diese ganzen Dinge, weil man den Traktor fahren und können. Ansonsten haben sie überall geschaut, dass sie eben Grundstücke kriegen. Und sie haben dort natürlich einfache, primitive Ockertraktoren gehabt, ohne Allradantrieb. Ja. Das heißt, sie hätten in dem Gelände gar nicht fahren können, das ist gar nicht gegangen. Ja. Und so ist eigentlich die Zeit vergangen, 60er, 70er Jahre, da ist es einfach darum gegangen, wir erzeugen am billigsten einen Doppler.
Ja.
Wissen wir alle, die schon so alt wie wir sind, das war einfach die Zeit, wo ein VW-Bus in Oberösterreich in einer Ortschaft vorgefahren ist und dann braucht es einen Wein, ja, welchen?
Weiß oder rot,
nein, wenn er gesagt hat, Neuburger hat man schnell die Schleifen aufgepickt, wenn er Riesling braucht hat, hat man auch schnell, also so.
Ja,
das war jetzt
ja,
sehr wild.
Okay.
mit den ganzen Methoden natürlich, die Zeit ändert sich, ist dann Richtung Weinskandal klarerweise gegangen. Das heißt, das Ganze ist übertrieben worden. Dann ist nicht billig, es hat nicht billig mehr sein können, also haben wir ins Bunchen angefangen, wobei das halt meist steuerliche Gründe gehabt hat, weniger gar nicht so. Weil die Trauben waren dort so billig, dass, glaube ich, der Kunstwein auch nicht wirklich viel billiger war, das kann man fast nicht vorstellen. Und mit 85 ist der Weinskandal gekommen und dann war das große Aha. Dann haben Kunden gemerkt, so geht es halt, aber die Winzer, die nicht ganz dumm waren, auch, dass das keine Zukunft hat. Und ich habe dann 84, komischerweise ein Jahr vorher, schon meinen ersten Weingarten umbagger gegen jede Logik dort eigentlich. Das, ich habe von der Kirche eine Terrasse in Hochecker gebracht und habe dort auf einem verwilderten Stickel, das so wie viele andere, der Senftenberg in den guten Lagen ist zu der Zeit da, das sagt sicher zu 50% brach gelegen, alles was steil war, war einfach brach. Und von deinem Stickel hat man genau mehr für Summe gesehen und nicht mehr gedacht, wieso macht da keiner Wein, das ist ja genau perfekt, Süden 45 Grad, also das ist genau wie es gehört. und nachdem ich zu der Zeit noch ziemlich jung und dumm war, hat mir das keine Ruhe gegeben. Das heißt, dann habe ich natürlich gewusst, das gehört dem Fürst Starnberg, denn ja die Burgrenne, die draufsteckt, gehört. Bin dann einfach, man ist halt jung und frech, nach Linz gefahren zur Verwaltung von Starnberg und habe gesagt, ich will einen Weingarten, also ich will einen Weingarten machen. Und die Antwort war, wieso willst du das machen, gibt dir Wein genug. Also das war nicht gerade recht viel Verständnis für mein Anliegen. Dann ist allerdings was passiert, da kann ich nichts dafür, das will ich gleich dezidiert ausschließen. Da ist in Kurier dann ein Artikel erschienen, weil der Berg war halt mitten in Senftenberg und der war total verwildert und hat nebenbei ist die Kirche gestanden und dieses Weinhaus ist ein schönes Entree eigentlich, nur es war halt verwildert und hat nicht wirklich einladend ausgeschaut. Da ist in Kurier dann drin gestanden, das ist ein Kulturschande, wie es da ausschaut. Das hat den Herrn Fürst Starnberg dann irgendwie auch.
Okay. Was nur, weil es einfach verwildert worden und halt auch Karzen
und
so.
Ja, es war mit der Karzen Klopp und Kram. Es war, die Ruine war nicht wirklich gut sichtbar, weil es zugewachsen war. So kein Muss.
So ist es nicht, ja.
Genau. Und so ist eigentlich dann, ist zu dem gekommen, dass wir eigentlich das dann auch beachten können. Zu der Zeit hätte ich nicht geglaubt, dass ich von der Gutsverwaltung Starnberg das kaufen kann. Das heißt, ich habe einen langfristigen Pachtvertrag gehabt und habe nichts zahlen brauchen dafür. Allerdings habe ich es auf eigene Kosten rekultiviert, so war der Deal eigentlich. Nachträglich betrachtet, das war 1988 und 1996 habe ich es dann schon kaufen können. Eigentlich, genau genommen, habe ich meine eigene Arbeit dann nochmal gekauft. Aber ich muss sagen, ich habe dort mit dem Verwalter das beste Einvernehmen gehabt. Und der hat schon gesagt, Entschuldigung, werden sie ein Brödel mit Abstand, werden sie merken, das, und das so war es auch. Also es war dort trotzdem nicht teuer, wenn man es halt mit heute vergleicht. Mhm. Also ich bin froh, dass wir es gekriegt haben.
Ja.
Und man hätte nicht geglaubt, dass man so eine plakative Lage überhaupt zu kaufen kriegt. Mhm. Also das war nach der Betracht dann erst nichts. Aber dort natürlich ein junger Winzer, du hast dir Geld reingesteckt, hast du eh keins gehabt. Und das war klar. ich war dort auch ganz frech. Ich bin dort einfach ins Ministerium gefahren und habe gesagt, ich mache das. Und dann trifft ich zufällig auf so einen Ministerialbeamten, der gegenüber am Fußballplatz immer Fuß geschaut hat. Ja, das kennt ihr, war das super, dass wir gemacht, habe ich sogar ein bisschen eine Direktförderung dazu gekriegt. Das gebe ich auch gerne zu.
Okay,
ja. Das war jetzt nicht die große Welt, aber der hat gesagt, wow, das ist lässig. Also dort waren die Beamten noch ein bisschen unabhängiger, da hat es so keinen Computer gegeben. Der hat einfach beschlossen, dem Brödel helfen jetzt, der soll das machen. Also, gut, so ist es eigentlich gegangen und mit dem ersten Wein 1991 war ich bei Venare dann schon zweit und eigentlich war das der Beginn dessen, wieso wir eigentlich da sitzen. Also der Ehrenfels war, mein Ehrenfels habe ich auf einmal Trauben gekriegt, die völlig anders waren wie andere Trauben und da auf einmal einen anderen Wein gehabt. Das hat ein bisschen mit der Geologie zu tun, mit dem Bronzitis, da oben ist ein sehr seltenes Tiefengestein, sehr magnesiumreich, eisenreich, das sind so Dinge, gibt es jetzt weiß man im ganzen Bezirk da oben. Das hat mit dem zu tun, dass so eigene harte Struktur in den Wein drin ist. Also er hat halt Eigenheiten.
Mhm.
Das habe ich nicht gewusst. Die wollten einfach die schöne Lok bepflanzen. Ja. Also der große Plan war nicht. Das und dann waren es am See waren dann eigentlich die Südostseiten vom Ehrenfels, die waren noch verwildert und das hat mich sehr gestört. Erstens haben wir die Vögel was zusammengefressen auf der Südseite, das hat mich auch schon gestört. Dann haben wir gedacht, schön ausschauen tut es auch nicht, wann kehrt alles. Und dann haben wir halt Schlag gemacht und das waren 7 verschiedene Grundeigentümer da noch hinten, die wir dann so schon langsam kaufen können. In Wahrheit immer billiges Geld, weil die haben zum Großteil gar nicht mehr gewusst, wer eine Grundstückel sind.
Ja.
Das ist seit dem Zweiten Weltkrieg ist der Hang einfach vergessen gewesen.
Ja,
ja, nur die alten Männer, die man teilweise dort in den Weingärten, die haben gesagt, ja, das war früher mal der erste Weingarten in Senftenberg, das war der Hausberg noch hinten eigentlich. Ist nicht unlogisch, da muss man aber wieder geschichtlich denken, wieso war das einmal der erste Weingarten, weil du vom Ort am schnellsten dort warst.
Mhm.
Die Leute haben kein Auto gehabt, so
haben wir
gefahren, sondern am Mittag hat schnell das Kind die Außenloche tragen müssen. Das heißt, das ist glaube ich einer der Gründe, wieso das so hoch angesehen war.
Ja.
So hat man dann eigentlich 99, man hat gewusst, das gebe ich auch gerne zu, man hat gewusst, das wird mit Natura 2000 immer schwieriger, die ganze Geschichte, wir sind ein sehr geschütztes Schutzgebiet da, weil es bei uns halt noch sehr viel gibt. Ich habe mit Beamten ein paar Mal miteinander gestritten, sage ich, Herrn Sie gehen Sie genau uns da so an, hat er gesagt, er weiß bei euch noch, was zum Schützen gibt.
Mhm.
In der ersten Zeit haben wir nichts mehr zum Schützen. Also müssen wir das schützen, und mittlerweile bin ich mit einer besten einvernehmen und das ist eh alles in Ordnung, aber tut da hat man halt 99 ganz schnell geschaut, wie ab 2000, aber gewusst, das ist eine ziemliche Verschärfung. Und dann hat man eigentlich nach hinten die zweite Seite dazu gemacht, die eigentlich noch wesentlich steiler ist. Da ist mit 45 Grad nichts mehr, das geht schon bis auf 60 nach oben. Und dort eigentlich mit schlechtem Gewissen ein bisschen, weil das war ja Südost, das heißt nicht so heiß. Und der ganz steile Teil, da ist also ein Mulden drin, da ist am 4. Nachmittag schon Zonen weg und hast du gedacht, naja, okay, zum Ehrenfelsgebiet das nicht, das nehmen wir halt für was anderes. Mittlerweile sind wir sehr froh, dass wir den Teil haben, wenn es vorne zu Hause ist. Sind wir froh, wenn wir vorhin die Trauben haben.
Ja.
Also es hat sich mittlerweile sehr gut entwickelt, eigentlich in der Mischung passt jetzt gerade gut.
Ja.
Weil vorne wird es wirklich oft sehr reif, sehr üppig und hinten drin hast du immer noch Säure, du hast hinten erst 2 Promille mehr wie vorne und das ist eine Menge.
Ja, ja klar.
Und das, mittlerweile haben wir uns, früher hast du immer, wow, darf ich das jetzt dazu, hast du immer Sorgen gehabt Ehrenfels ist ja wichtig und wertvoll und kann ich das dazugeben. Mittlerweile denkt man nicht mehr drüber nach, in die ganz heißen Jahren musst du überlegen, ob du nicht die Vorderseite weggibst.
Okay.
Ja, es ist so, Klimawandel nennt man das.
Keine Frage.
So, jetzt muss ich einmal zum Trinken gehen,
das interessiert mich. Beim Trinken. Das ist Halbtrocken vom Grabenkretsch. Ist insofern spannend, weil ich liebe seinen grünen Veltliner schön. Und der hat überall dasselbe Problem, denn seine Sachen werden einfach riesig reifer.
Ja.
Und der hat dann immer das Problem, dass das von alleine durchgeht, weil das so viel Zucker hat. Und die sind immer halbtrocken eigentlich. Die bleiben immer irgendwann stecken und haben halt dann 13, 13,5, aber gehen halt nicht mehr als Smaragd durch, weil sie halt halbtrocken sind. Und Das ist auch lustig, finde ich.
Ja, mir gefällt es sehr gut, weil ich mag ja halbtrocken. Prinzipiell mag ich Zucker gern, das gebe ich jetzt zu.
Ich habe es ein bisschen Kindergeschmack
geholt.
Ja,
nein, aber es ist jetzt im Vergleich zu deinem nicht Boccia dann nichts. Also es hat also eine Struktur.
Ja, ja, ja. Gut. Nein, und das Lustige ist ja, weil mit dem Patrick habe ich ja über Bräudel spricht Deutsch gesprochen und mir war ja das nicht bewusst, dass der 100 Gramm Restzucker hat. Ja. Den 30, 40 vielleicht geben oder was. Aber durch die Säure kommt das nicht zu mir. Und das muss ich ja da auch sagen, der Restzucker fällt fast nicht auf. Das ist einfach, das macht einem nur charmanter einfach und dann
also
ein bisschen
den,
üppiger.
Wenn du den 30 Jahre, dann können wir ewig tun, weil es natürlich eine andere Kategorie ist.
Ja.
Wenn du den 30 Jahre das groß kennt, ist der schönste sein natürlich. Mhm. Der Zucker so stützen wird. Und auch ja. Zucker, wenn er mal gereift ist, das heißt, wenn er mal 10, 15 Jahre, das schmeckst du ihm de facto eigentlich nicht mehr.
Genau, dann ist er nicht mehr stärker.
Der Wein hat einfach, eine irrsinnige Feinheit, die man schwer begründen kann, wenn man nicht weiß, dass da so viel Zucker drin ist.
Mhm.
Also ich mag diese Weine immer gerne. Wir haben die immer wieder produziert. Wir haben immer wieder halbtrockene bis 20, 25, 30 Gramm war oft genug.
Ja, den Feinherb, den liebe ich zum
genau.
Beispiel.
Genau, der Nachteil ist halt mittlerweile die ganzen Regularien, die wir uns halt selber alle verpasst haben. Bei uns bei Traditionsweingütern zum Trocken sein, in der Wachatz zum Trocken sein. Mhm. Ich sehe die Regelungen natürlich alle ein. Die haben einen Sinn für einen großen Markt. Für individuelle Betriebe, und da gehört der Graham Gritsch natürlich, der liebe Kollege von mir, den ich persönlich gut kenne, der gehört da genauso dazu. Für uns ist es natürlich oft ein Holler, weil wir wollen uns um das eigentlich nicht so scheren, wir wollen uns um Wein scheren.
Ja, es soll einfach das Beste rauskommen.
Genau. Und manchmal ist es ja besser, du hast 15 Gramm Restzucker, also wir 17 Alkohol.
Ja.
Das ist halt so.
Genau, ja.
Das heißt, bei mir rennt man da eigentlich Tier nicht, da gibt es überhaupt kein Problem. Am Markt ist es natürlich schwierig. Wir wissen das heute und die ganzen internationalen Ausschreibungen, die ganzen Geschichten, dass das einfach die Vorgaben und da ist halt vorausgesetzt, da ist trocken, da ist dein Höchstalkohol, da ist dein Schwefel, da ist dieses, da ist jenes. Ja. Das heißt, wenn du heute in der großen Schiene, im großen internationalen Weinbusiness erfolgreich sein willst, darfst du solche Spassetteln da nicht leisten. Das ist ja. Aber wir haben Gott sei Dank nur, liebe Weinfreund, die das gern trinken.
Eben, ja, es gibt für alles ein Publikum. Und ich denke, das sind ja dann auch oft genau die Sachen, mit denen du dann wieder so eine Corporate Identity schaffst. Und das ist einfach so ein Spitzenriesling. Und den macht er eben nur alle zwei, drei, vier Jahre, wenn es halt gerade passt. Und
dann muss man es mal da sagen, für solche Art von Wein brauchst du natürlich einen gewissen Preis. Das ist schon logisch, weil sie mal in der Verteilung, wenn du hätte trockenen klassischen Wachhaus Maragd magst und du kannst 20.000 Flaschen nach Singapur schicken, dann ist der Aufwand, das zu verkaufen, anderes, als wenn ich da 1.000 Flaschen mache und muss man meine Leute einzeln zusammensuchen. Und
jeder muss die extra verkaufen.
Also weil manche sagen immer, der Wein kann nicht so teuer sein, das kann nicht so viel kosten. Ja. Das machen selber ist eh nicht das Problem. Aber wir erreichen alle, wir verrechnen das, der Lage in Köllerbuch ist sowas immer spannend, wenn ich 10.000 auf eine Rechnung schreibe, ist das ein bisschen einfacher,
wie
1.000 Rechnungen.
Ja.
Also diese Dinge werden dann schlagend. Das übersenkt die Leute oft, wenn man nur rationell denkt, darf man viele Dinge, die ja eigentlich das Leben lustig machen, nicht machen. Wobei es jetzt nicht der sein wird, der am meisten austrunken sein wird, aber da kann er nichts dafür, weil natürlich ist es nicht die Art der Wein, wo man am meisten trinkt. Das ist schon klar.
Das stimmt, ja.
Aber das muss ich mir ja nicht.
Aber es ist schon schön.
Ja, genau.
Das ist ja... ich habe es immer wieder der Querverweis zum Podcast mit Patrick, aber mit dem habe ich es ihm auch schon gesagt, aber ich bin auf die gekommen eigentlich über Privatkunden. Mhm. Und das Lustige war, ich habe irgendwann, ich war früher regelmäßig auf der Prowein in Düsseldorf und dort irgendwann ein namhafter österreichischer Winzer, weiß ich nicht mehr, wie wir auf das gekommen sind, auf jeden Fall haben wir irgendwann geredet, wer ist eigentlich aus Winzersicht der beste Winzer in Österreich? Und der hat ja ohne Überlegen hat der gesagt, der Bräudel Franz. Ich habe gar nicht gewusst, dass die der kennt. Mhm. Und haben wir gedacht, aha, interessant. Und habe ihm dann noch nachgefragt. Und er hat gesagt, also er ist ziemlich sicher, dass wenn man unter allen Winzern in Österreich eine Umfrage machen würde, wer der beste Winzer ist, dann kann man, wenn die Leute ehrlich sind, kann man es du raus. Und das habe ich schon sehr spannend gefunden. Und dann ist noch das Detail gekommen, dass ich mitgekriegt habe, dass ganz viele Winzer, also vor 10 Jahren ungefähr, war dieser große Wandel, wo ganz viele Weingüter zum Bio gewechselt haben. Mhm. Und da habe ich einfach mitgekriegt, dass viele Bio-Winzer, also die gerade in Umstellung waren, zu dir gekommen sind, um sie die Tipps zu holen, obwohl du eigentlich gar nicht Bio warst. Mhm. Und das habe ich auch irgendwie spannend gefunden. Und die haben mir ihm dann erklärt, ich weiß nicht, der Fritschkorl zum Beispiel, mhm. Der hat mir zum Beispiel erklärt, dass halt einfach sich kein anderer so gut im Weingarten auskennt wie du. Dass wenn man irgendwie einfach wissen will, was muss ich tun, wenn die Pflanzen das und das macht, mhm. dann muss man zu dir gehen. Da hat man keine andere Chance. Also wenn man ein sinnvolles Ergebnis haben will. Wie ist das? Erlebst du das selber auch so eigentlich? Oder ist dir das eh vollkommen wurscht, was die anderen sehen? Oder?
Nein, es war natürlich nicht wurscht, dass er dann irgendwo... natürlich hat es, wie soll man das sagen, der typische Fachidiot. Das heißt, das war bei meinem Vater, und schau so, mein Vater hat schon, ich erwähne das immer gerne, 1956 die erste Bodenuntersuchung gemacht und hat mit Begrünung angefangen, wo man noch gar nicht gewusst hat, wir sind begeisterte Bauern. Mhm. Nur, dass ich mir danke gern. Manchmal haben wir dann schon gedacht, ich war wie so die Zeit, wo wir alle so in den Tee geschossen sind, nach New York gechattet und irgendwo die große Wichtigkeit ausgebrochen ist, haben wir gedacht, die Toll tut da Mist führen, statt dass ich auf wichtig machen. Also das heißt, ich bin immer darauf verlassen, dass ich meinen Weinverkauf wieder so ist, wie er ist. Ich habe mich nie um Marketing gekümmert. Ja. Das ist natürlich nicht nur ein Vorteil, das gebe ich gleich zu. Der Patrick ist da Gott sei Dank ein bisschen geschickter und heute mit Facebook und diesen ganzen Dingen ist das auch weiter anders geworden. Früher hast du mehr Zeit investieren müssen, die mehr sozusagen um die wichtigen Leute kümmern. Das habe ich eigentlich nie so wirklich da. Das war
aber die haben sich um die gekümmert eigentlich.
Die sind ja immer noch drin. Es hat einmal Geschichte zu erzählen, es hat einmal ganz ein wichtiger Herr gesagt, Herr Sekunden da unten ein Schüler aufstehen, damit man sie findet. Da habe ich gesagt, wenn wir finden, wir würden mich schon finden. Mhm. Das war so. Und die anderen brauchen mich nicht finden. Also das heißt, mir war der Weingarten immer am wichtigsten. Mhm. Kehl ist dann als nächstes gekommen und eigentlich verkaufen war für mich ein notwendiges Übel. Das gebe ich gern zu. Es hat einmal... Er hat gesagt, Herr Brödl ist ja sehr überzeugend im persönlichen Gespräch, aber eigentlich will er nicht. Das ist so. Also, dauernd. Also, ich bin auf Messen, darum war ich ja nie von einer Probe und irgendwo, ich habe mich immer auf Messen sehr unwohl gefühlt und nicht gewusst, was tue ich da überhaupt. Und eigentlich ist das nicht mein Bild. Natürlich muss man mit Marketing was tun. Mein Marketing war halt, dass ich meine Geschichten erzählt habe. Das war schon mal da. Ich habe immer meine Briefe geschrieben und meine Geschichten erzählt, auch in schriftlicher Form.
Ach so, ja, stimmt.
Aber, Jahresbrief, ja. Aber durch das, dass man sich nur so konzentriert auf diese Wichtigkeit vom Weingarten, kommt natürlich viel Wissen zusammen. Das war vom Vater her schon. Also ich bin von der Weiberschule heimgekommen und wollte meinem Vater in die Welt erklären, der hat immer noch milde gelächelt. Hm. Also was in Weingarten war, das war... eine relativ komische Erklärerei, weil mein Vater hat das auch schon gewusst, also dann war das nicht nett. Ja. Dann ist durch unser Geländer natürlich vorgegeben, wenn du nicht intensiv kümmerst, wirst du scheitern. Mhm. Wir kriegen sehr viele Riesling-Weingärten, wir haben sehr viel gekriegt von Kollegen, die nebenbei Praxis das nicht tun, das Gelände. Ja. Das funktioniert nicht. Das heißt, entweder steigerst du da wirklich ein, so wie in jedem Beruf, einer, der gut Geigen spielen kann, wird einfach viel üben. Nur mit Talent allein will das nicht lernen. Also das braucht auch, das ist schon klar. Das heißt, wenn es bei uns wirklich erfolgreich sein willst, dann musst du einfach in dieser Gegend richtig verbessern. Das geht nicht anders. Wenn du das tust, dann lernst du natürlich viel. Das ist eine reine Erfahrungssache dann. Ja. Und dass wir waren lange nicht Bio, der Patrick hat das jetzt gemacht. Das war gut so, weil wir eigentlich sehr vieles sowieso immer Bio gemacht haben. Ich habe vor 20 Jahren schon 100 Fuhren Mist in die Weingärten geschleppt. Wir haben ja früher Schweinezucht dabei gehabt. Mein Vater hat schon gemerkt, dass mit Ackerbau, das ist bei uns zum Scheitern verurteilt, das hört auf. Das heißt, der hat mich nie aufgehalten, wenn ich Mist von den Ackerflächen, die bei den Schweineln natürlich haben wir es erzeugt, haben dann im Weingarten geführt, aber nicht am Acker. Meine Ackerflächen sind mittlerweile seit 1995 Bio, wir haben von meinem Bruder bewirtschaftet, der dort Schafgas dort machen und solche Dinge.
Was macht er dort?
Schafkäse. Schafkäse. Also Schafe hat, ja, hat Therapiepferde, okay, und macht so andere Dinge. Okay. Das heißt, seit 1995 hat auf unsere Ackerflächen keiner mehr was da. Und die Pfahlen haben uns eigentlich weggeschleppt in die Weingärten. Das war so der Beginn. wenn man diese ganzen Flussdäler kennt, ob das jetzt kommt, da ist in den wirklich mageren Lagen in Kamp, da gibt es natürlich sehr viel Lösböen, da ist das anders. Grämst du über Chor, dann ist eins, wenn man beim groben Gritsch an der groben Gritsch hat, vor Jahren haben wir mal geredet miteinander und da hat sich die Winzergenossenschaft Wachau, also die Domäne Wachau, hat sich gebrüstet, weil sie einen Durchschnittspreis, ich glaube, von 2 Euro oder so gehabt haben pro Kilo Trauben. Der Kronkritsch hat es ganz richtig gesagt, er hat gesagt, wenn wir unsere Bergterrassen richtig pflegen wollen, nämlich von der Humusversorgung, dann brauchen wir genauso Doppelte. Mhm. Damit wir uns leisten können, dass man einfach so viel Mist, so viel Kompost, so, das teilweise eine händische Arbeit ist und bei den heutigen Lohnkosten irrsinnig aufwendig, sagt er, wenn wir wirklich unsere ganz mageren Böden ganz oben fruchtbar halten wollen, dann brauchen wir einen doppelten Preis. Und das verstehe ich vollkommen. Wenn man geschichtlich wieder zurückgeht, so bis Zweiten Weltkrieg, ein bisschen danach auch noch, hat jeder Senftenberg einen Laubplatz gehabt, den Wald. Was heißt das? Der Wald über Senftenberg hat den Fürst Starnberg noch gehört, zum Ehrenfels, zur Burgruine und allen möglichen. Und jeder Senftenberger hat ein Stück Wald gehabt, wo er Laub hat abrechnen dürfen. Er hat das Laub abgerechnet, hat das mit Heidirchel heimgezahlt, dann ist das hinter Kuh oder Pferd geschickt worden, ist zum Mist worden. Und im Winter ist mit der Butt wieder nach oben gedrungen worden und ist in den Weingärten zu Humus geworden. Das heißt, der Wald hat die Weingärten mit Humus versorgt. Mittlerweile sehe ich Gott sei Dank in der Wachau auch, dass wir mit Kompost anfangen. Wir sind beim Gritsch, sein Spruch von die 4 Euro. Vor allem die guten Betriebe haben es natürlich auch gecheckt, dass diese mageren Urgesteinsböden ohne Humuszufuhr auf die Dorka-Qualität bringen werden. Da sind wir bei dem Thema Wachstum. Ja, wenn ich einen Form machen will, dann kann ich am 1000 Eimerberg keinen Humus machen. Ja. Klar. Aber das heißt, wenn das System funktionieren sollte, dann muss man Humus dazu bringen und das kostet halt Geld, das kostet Zeit, das kostet Aufwand. Das geht einfach nicht anders. Ja. Und darum, entweder verbeißt du da in der Gegend, wenn du jetzt am Marketing-Genie in Senftenberg bist, dann wirst du wahrscheinlich als Winzer verhungern, weil du wenig Zeit hast für die Weingärten. Bei mir ist eher das Marketing verhungert, weil ich keine Zeit gehabt habe. Und darum habe ich natürlich sehr viel gewusst in meinem Garten und darum kann man auch sagen, dass man sehr viel biologisch beim Boden, wenn man es jetzt hernimmt, wir haben schon immer Stickstoff gekauft, also künstlichen Stickstoff, aber das waren 500 Kilo im Jahr auf 20 Hektar. Also nix, sind wir fertig.
Naja, fertig. Jetzt ist prinzipiell aus. Was gut, sagst du
das
dazu?
Heißt, man fühlt sich natürlich irgendwo geehrt. Das Ganze hat aber natürlich Gründe, ganz einfache. Wenn man in Senftenberg erfolgreich sein will, in so einem komischen Gebiet, das sehr kompliziert ist, sehr steil ist, magere Böden hat.
Hallo?
Du musst schauen, Herbert.
Die ist gerade weggegangen. Die hat sich doch verabschiedet, oder?
Nein, das war Isabella.
Also, okay.
Da muss man sich sehr an die ganze Geschichte einsteigern. Das heißt, nur mit viel Marketing und immer ein bisschen Weinbau machen, funktioniert da nichts. Und insofern sammelt sich dann über die Jahrzehnte da einfach sehr viel Wissen an. Biologisch könnte man sagen, haben wir ja sehr viele Teile schon länger gemacht. Jetzt mittlerweile, glaube ich, sind wir im dritten Jahr der Umstellung. Wir werden dann auch biologisch sein, weil es natürlich der letzte klare Schritt irgendwo war. Aus dem einfachen Grund, wenn du jetzt vom Vater her das nimmst, der schon sehr viel Begrünung gemacht hat, der sich sehr am Boden gekümmert hat, das heißt, wir sind immer gute Bauern gewesen, wir haben uns immer sehr, sehr gekümmert darum, wie wächst was. Das war uns einfach sehr wichtig. Das hat schon so über die Zeit angefangen, dass mein Vater gemerkt hat, wir haben früher Schweinezucht dabei gehabt und sehr viel Mist natürlich produziert und da hat er schon gemerkt, mit Ackerbau, das geht bei uns sowieso schief aufgrund der kleinräumigen Struktur der schlechten Böden. Und so habe ich schon immer meinen Mist eigentlich in die Weingärten schleppen dürfen, ob da schon Humusversorgung gehabt. Kurz damit wir geschichtlich zurückblenden, wir haben früher die Senftenberger das gemacht, früher hat jeder einen Laubplatz gehabt. Das heißt, der Wald über Senftenberg hat den Fürst Starnberg gehört. Und dort hat jeder ein Stückchen einfach Laub im Herbst wegrechnen dürfen. Also der hat einfach das Laub mit Großtüchern nach Hause geschleppt.
Wegrechnen heißt nicht rechnen, sondern rechen. Ja.
Mit dem Rechen. Wird einfach das Laub abgeschleppt. Die Leute in Senftenberg sagen, dass seitdem weniger Büssen wachsen, seit man das nicht tut, weil einfach zu viel Klumpen anliegt im Wald. Aber das ist noch nebenbei bemerkt. Das
weniger heißt, Pilz wachsen.
Wenn weniger Pilz zerstört, okay, ja, ja, genau. Okay. Sie sagen, dass einfach zu viel Murks drauf ist auf dem Waldboden. Das einfach, aber das mag ein Gerücht sein, das kann jetzt nicht verifizieren. Auf alle Fälle haben sie das Laub noch ausgeschleppt, haben das hinter Kuh oder Pferd oder Schwein geschüttet und haben sozusagen das als Mist dann in Spätwinter wieder nach oben getragen mit der Butten oder mit kleinen Schlitten nach oben gefahren und haben so die Weingärten mit Humus versorgt. Das heißt, bei uns in der Gegend ist Weinbau immer davon abgehängt, dass man diese schwachen Böden, diese strukturschwachen humusarmen Böden immer wieder versorgt mit Humus. Da sind wir wieder bei dem, was wir von Stil der Weine her machen wollen. Das heißt, du brauchst ein gewisses Wachstum und das funktioniert bei uns noch, wenn du eine gute Humusversorgung hast, da kommen wir wieder zum Klima. So wie es momentan ist, dass die Niederschläge so derartig wechselhaft sind. Sie kommen zwar, aber oft dann nur schockartig und dann über längere Zeitraum nicht. Und bei uns hat es immer den alten Spruch gegeben, einmal in der Woche wird der Weinstock die Wehrrauschen hören. Heißt nichts anderes, einmal in der Woche soll es ringen. Damit die mageren Bergterrassen eine Versorgung haben, damit sie die Steine lösen können, damit es eine Mineralisation gibt, dass der Weinstock eine Versorgung haben. Ja. Das haben wir mittlerweile nicht mehr. Das heißt, es ist immer wichtiger geworden, dass du den Boden immer intensiver pflegst.
Das ist lustig. Ich habe jetzt schon seit langem das Gefühl, wir gehen total in so eine Richtung, von, dass wir Regenzeiten haben.
Ja, so könnte man es sagen. Man ist jetzt momentan, ist ja mit Regen kein Mangel nicht.
Ja, jetzt gerade.
Wir haben oft gleich mal so 500 mm wie nichts und dann haben wir in einem ganzen Jahr noch 350. Ja. Das ist jetzt sehr, genau, sehr wankelmütig. Und du musst in der Bewirtschaftung darauf einstellen, dass du einfach das ausbändelst, so gut wie möglich. Es hat auch bei uns mit Erosionsgefahr natürlich zu tun, weil das extrem erosionsgefährdet ist. Also ohne Humus hast du halt einen Sand und keinen Boden. Mhm. Und Sand ist gleich weggeschwemmt. Das ist das Nächste sichtbar manchmal, wenn man so durch die Landschaft fährt auf der Autobahn und die großen Staubwolken hinter den Traktoren. Das ist so ein Zeichen für die ganze Geschichte. Und deshalb kann man sagen, dass wir sowieso zum Teil schon immer biologisch waren. Ich habe eigentlich die ganzen Unkrautmittel nicht so ganz gern gehabt. Das heißt, ich habe schon immer wieder verwendet, das gebe ich gern zu. Allerdings sind wir immer mit mechanischen Geräten gefahren und immer geschaut, dass man das eigentlich auch mit Open und so weiter beherrscht. Das heißt, das war schon immer da, weil uns immer eben wichtig war, dass auf dem Boden was wächst. Man hat halt gemerkt, wenn man 5 Jahre Unkrautmittel nimmt, dass dann einfach weniger wächst und dann waren irgendwo klar, gesund kann es nicht wirklich sein auf die Dauer. Man muss ja immer in einem geschichtlichen Zusammenhang sehen, die ganze Sache, wir machen jetzt seit 30, 40 Jahren intensive Landwirtschaft. Aber was machen wir in 500 Jahren? Ja. Das ist das Problem. Wir haben jetzt nicht, Glyphosat ist jetzt so ein Reizwort und da fürchten sie alle zu tot. Man muss ja nicht wegen 20er Glyphosat zu tot fürchten. Aber vor 200 Jahren sicher. Das ist so das Problem, was ist. Also man muss einfach wieder gescheiter werden. Also der Mensch muss immer weiter. Das ist immer das Gleiche.
Also das Glyphosat wird irgendwann sowas von verböhnt sein.
Das ist eh weg.
Ist
also
mein Fall
ist de facto weg.
Ja. Muss man so, also bei es ist uns, eh schon verböhnt.
Aber uns es wird der größte Betrieb, Winzergenossenschaft, hat einfach die Richtlinien nachhaltig austreibt. Anders lieferst du heute nicht mehr in die großen Supermärkte. Ja. Und damit kannst du Glyphosat eh nicht mehr verwenden. Natürlich wird jetzt momentan irgendwelche anderen Geschichten verwendet, die auch nicht wirklich an Sinn ergeben.
So also, sein,
ja. Das heißt, da müssen wir gescheiter werden.
Ja.
Der
ja.
Mensch muss immer wieder justieren.
Ah, okay.
Sind wir fertig?
Ja. Gut. Also fertig mit dem Verkosten.
Genau.
Wir halten jetzt ein Ergebnis fest. Nach dem Ergebnis ist relativ deutlich der Furgastl-Huber-Sieger, Ried Preußen. Wobei, ich sagen muss, das war, ich habe die alle drei wirklich sehr gut gefunden.
Genau, richtig.
Und das ist, also ich könnte alle drei jetzt auch gut weiter trinken.
Das ist halt so, wenn wir typische Fachleute sind, jetzt suchen wir uns halt den insgesamt stimmigsten Aussag, könnte man sagen. Der Leichtere hat eine andere Tageszeit eigentlich und hat ein anderes Ziel. Den darf man beim Heurigen ganz gern zu jausen, das war super gut, da passt er perfekt hin. Und nicht nur zu jausen, auch zu allen möglichen Vorspeisen, der Halbtrockene vom Kollegen Gritsch ist natürlich der typische Solowein irgendwann Richtung Winter, wenn es warm ist. Das ist so.
Ja, ich muss sagen, also von der Nase ist der, der einfach der Beste mit Abstand.
Genau.
Das ist sensationell, die Nase.
Und der 19er Preis ist halt einfach das, was wir uns momentan so als guten Riesling halt gut vorstellen
das können. Das ist schon sehr gut. Ja. Nein, es ist aber ich finde, es tut jetzt wirklich jeden Nicht-Sieger-Wein unrecht.
Nein, es gibt
weil ganz das, sicher, alle, gibt's ganz sind alle drei Wein. Wirklich extrem gut, finde ich.
Das habe ich mittlerweile sowieso gelernt, als junger Winzer, glaubst du, du bist der einzige Gescheite und Schöne und Gute, der einen gescheiten Wein zusammenbringt. Irgendwann lernt man dann einmal, es gibt andere Leute auch auf dieser Welt. Und insofern habe ich mittlerweile auch meine Probleme mit den ganzen Punktebewertungen. Eigentlich wird es meistens selten gerecht, die ganze Geschichte. Eigentlich kommt es gar nicht darauf an, wie viele Punkte Wein hat, wo passt er, wann trinken, wie passt alles zusammen. Also es ist, ja. Wenn man von Fehlern absingen, weil das sind eh schon selten geworden, die gibt es eh de facto nicht mehr. Ja. Und ansonsten ist sehr viel persönlicher Geschmack, sehr viel Stimmung und sehr viel, zu welcher Tageszeit mache ich das gerade.
Was ich jetzt noch gar nicht angesprochen habe, was mir aber eigentlich auch noch wichtig war, und das, was ich so lässig finde, ist, ich kenne keinen Winzer so wie die, der so sich so gar nicht scheißt um Trends oder was. Du hast immer dein Ding gemacht. Deine Weine haben immer anders geschmeckt als die anderen, aber einmal waren sie auf der Seite anders und das nächste Mal waren sie dann wieder auf der Seite anders. Der Mainstream ist dauernd irgendwo rund um dich herumgeschwebt. Ja. Du warst nie genau am Mainstream. Du hast immer dein Ding gemacht.
Im Endeffekt ist das, ich definiere das immer so, ich bin die 9. Generation, der Patrick die 10. Wir sind seit knapp 400 Jahren da und du hast eine gewisse Sturheit, wenn du zu lange da bist. Weil freiwillig tust du es vielleicht eh nicht. Das heißt, wir haben den großen Vorteil, dass unser Gebiet so eigenständig ist, dass die Weine eigenständig sind und wenn du halbwegs vernünftig bist, wirst du nicht zu viel miteinander manipulieren. Und ich bin ja sehr froh, dass der Patrick das weiterverfolgt. Dass wir nicht jetzt Orange-Weine machen und. Das muss bei uns einfach nicht sein, weil das vom Gebiet her spannend genug ist. Mhm. Und insofern machen wir eigentlich das ganze Leben das Gleiche, weil es halt einen Sinn ergibt. Mhm. Und ich vielleicht vor 10 oder vor 15 Jahren, weil dieser Trend gekommen ist, ich bin immer schon mit sehr langen Lagerzeiten auf der Hefe und so gearbeitet, aus praktischen Gründen war einfach zu viel, dass ich da und dann beim Fassel wascht. Das ist ganz einfach. Und eigentlich war das einmal eine Zeit überhaupt nicht modern. Und wie es modern geworden ist, habe ich gesagt, schon langsam nähert sich der Trend gefährlich an. Also, ja, habe ich einen Eindruck gehabt, der kommt mir irgendwie näher.
Ja, aber eben, ja, und auch die Spontanverkehrung und so, das ja, genau. Ist ja auch was sie schon ewig macht.
Das war halt immer so, rein aus praktischen Überlegungen und jetzt beim Patrick ist das fast, könnte man sagen, wissenschaftlich, weil er nur mehr das macht. Bei mir war es eine der 100%ige Geschichte, wenn es nicht funktioniert, dann habe ich da Hefe gekauft, da war ich völlig pragmatisch, wenigstens dabei gedacht. Der Patrick wird das jetzt noch viel wissenschaftlicher, hat noch mehr Grundlagen, eigentlich wird die heutige Zeit, da ist der Vorteil dieser sozialen Medien, dass man natürlich sehr viel Wissen sehr schnell weiß. Diese Kellergeheimnisse, die ich noch gehabt habe, wo du vor einem Nachbarn nach 30 Jahren was erfahren hast, die gibt es natürlich nicht mehr, das ist ausgestorben. Und insofern ist die Entwicklung für mich ganz positiv und angenehm, weil der Patrick eigentlich das mit Freude weitermacht, was wir eigentlich schon länger machen. Nur in gewisser Hinsicht perfekter, eigentlich. Also, ich war oft, ich habe mir weniger geschissen, sagen wir es so. Marketing ja ein Keller, gebe ich gern zu.
Gut, danke fürs Zusehen an der Stelle und nochmal abschließend, gewonnen hat Furgassel Huber, Ried Preußen, aber in Wirklichkeit, schon wieder aus? Okay, ja, aber in Wirklichkeit muss man sagen, das ist einfach der, ich würde mal sagen, der perfekte Wein für Zeit mit Wein, wenn man wirklich die Zeit mit dem Wein verbringen will und nicht der Wein einfach als Beilage dient. Der ist einfach perfekt für, wenn man einfach was Nettes zum Trinken dazu haben will.
Genau.
Und der ist einfach perfekt, wenn man irgendwie was so ein molliges Gefühl braucht und wenn man umarmt werden will.
Ein Solitär.
Ja.
Wenn man Trost braucht.
Ja, genau. Wenn man ja Umarmung braucht. Ja.
Genau.
Und die sind wirklich alle drei total eigenständig und alle drei wirklich wunderschön und ihr könnt alle drei jetzt gut weiter trinken.
Genau.
Und dazu beim nächsten Mal weiter.
Haben wir es jetzt richtig gemacht?
Jetzt haben wir es, glaube ich.